Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Wir sprechen heute über literarische Texte, die eine Künstlerin in Farbcodes verwandelt hat. Die Bilder, die sie selbst Kolorits nennt, sind ab heute in Berlin zu sehen. Und es geht um ein Buch von Jean Reno, der französische Schauspieler, der aus Filmen wie Leon der Profi bekannt ist. Zuerst aber stellen wir den neuen Roman von Martin Suter vor. Im Studio ist Nora Karches. Der Schweizer Schriftsteller Martin Suter hat ein neues Buch. Seit dieser Woche liegt es in den Buchhandlungen. Wut und Liebe heißt der Roman. Und was das für eine Art von Buch ist, das erfahren wir jetzt von Marco Langer.
Dürfen wir Ihnen etwas zu trinken anbieten? Einen trockenen Weißwein vielleicht? Einen Aperol? Oder ein Glas Sekt? Wie? Sie hätten lieber Champagner? Willkommen in der Welt von Martin Suters neuem Roman Wut und Liebe. Hier werden Mojitos gereicht. Eine halbe Flasche Shampoos folgt auf die nächste. Mitunter helfen Grappa, Uso oder eine kleine Flasche Bordeaux. Das alles ist, wie stets bei Martin Suter, von einer ausgesuchten Qualität und einem feinen Blick für die Ausstattung jeder Bar. Trotz aller Distinktion gibt es nun Wut und Liebe. Wütend ist die betagte Witwe Betty Hasler, deren Mann sich erst krumm und dann totgearbeitet hat. Verliebt ist hingegen der weitgehend erfolglose Künstler Noah Bach, der zu Beginn von seiner Freundin Camilla erfährt, dass sie ihn verlassen will. Warum? Sie liebt ihn zwar, nicht aber das dürftige Leben mit ihm. Den Bordeaux begehrt sie mehr als ihn. Zu Hause sein möchte sie in der Welt des, schwerreichen Martin Suter.
Ich suche mir einen mit Geld, solange ich noch schön bin. Ich weiß, ich klinge wie eine Bitch. Und weißt du warum? Weil ich eine bin.
So wird sowohl gesoffen als auch auf das Feinste gekocht, gegessen, getafelt. Und zwar nicht nur daheim, sondern ebenso im Café Schmiedlin, dem Abendstübli, der Kaffeebar Easy, im Ristorante Azzurro, im Gourmet-Restaurant Chez Vous, dem gerade eröffneten Japaner Mishiagare und so weiter und so fort. Ein zentraler Platz ist das Lokal Die Blaue Tulpe, in dem der gerade geschasste Noah die ältere Betty Hasler kennenlernt, also die Witwe, deren Mann angeblich unter der Last seiner Arbeit verstorben ist.
Die Geselligen kamen in Cliquen, die offensichtlich jeden Abend um diese Zeit hier den Tag ausklingen ließen. In der Überzahl Männer, die Rückkehr ins Familienleben noch etwas hinauszögern mussten, um die Frustrationen des Tages loszuwerden. Die Einsamen waren über ihre Smartphones gebeugt und tranken systematischer als die Geselligen, aber nicht weniger. Betty und der junge Mann schienen die einzigen zu sein, die einfach nur da saßen und ihren Gedanken nachhingen. Bei Betty wurden die Schönen immer mehr von den anderen verdrängt, den Traurigen, den Beängstigenden und den Hasserfüllten. Die Traurigen waren noch die Besten.
Noah Bach versucht also in der Blauen Tulpe den Kummer über jene selbsternannte Bitch zu ertränken, die ihn gerade verlassen hat. Und die Witwe Betty Hasler, das wird man im Verlauf erfahren, hängt durchaus widersprüchlichen Gedanken nach. Unterm Strich trauert sie um ihren Ex-Mann Pat, der sich in der mit seinem Kompagnon Pete Zaug gegründeten Unternehmensberatung mehr oder minder zu Tode gearbeitet hat, denkt Betty, und lobt 1 Million für den Tod Zaugs aus. Warum dann Noah mitmacht, der Leser wundert sich. Dass Kompagnon Zaug gegen Ende des Romans auch ohne Fremdeinwirkung seinem Tod entgegenstrebt, hat weniger mit seiner unterstellten Bösartigkeit zu tun, als mit dem Umstand, dass die Unternehmensberatung Dreck am Stecken hat, Stichwort Panama Papers, und mit einer Liebschaft mit der früheren Chefbuchhalterin der Firma, Gerda Simon.
Sie war eine dieser Frauen, die so älter wurden, wie Camilla das einst auch gerne würde. Sie war schlank, ihr Teint von der Sonne verschont, die halblangen Haare in einem Brünett, dem man nicht ansah, dass es gefärbt war. Das Make-up sorgfältig, aber diskret. Das Kostüm von klassischem Schnitt und sie trug ein Parfum, das Camilla nicht kannte, aber gerne roch.
Auch wenn der Autor hier die Betrachtung der weiblichen Schönheit in den Mund der anderen weiblichen Schönheit Camilla legt, Martin Suter hat's halt gerne nett. Und so sehr sich dieser Roman auch flott wegliest, ist das doch alles von einer schicken Oberflächlichkeit, die allerdings keine Tiefe verbirgt. In Wut und Liebe haben Noah und Camilla am Ende wenig gewonnen. Die Witwe Betty hat sich manches anders überlegt, was die junge Camilla zu folgendem Urteil und den Autor zu einem Schluss verführt, der auch dem großen Harmonieexperten Erich Kästner hätte einfallen können.
Miststück half Camilla. Sie stützte sich auf und streichelte Noah lange über Stirn und Haar. Ich habe auch eine Nachricht. Sie machte eine Pause. Noch eine schlechte? Er wartete. Sag schon.
Wir sagen es an dieser Stelle nicht. Es ist verzichtbar, so wie das komplette Buch keine zwingende Lektüre ist. Mal wieder also kein großer Roman des erfolgsverwöhnten Martin Suter. Vielleicht sollte er sich für das nächste Buch etwas mehr Zeit nehmen, so als geduldiger Schweizer. Wir würden glatt einen ausgeben, vielleicht einen doppelten Dujardin.
Marco Langer sagt das. Er hat das neue Buch des Schweizer Schriftstellers Martin Suter vorgestellt. Wut und Liebe heißt der Roman. Er kostet 26 Euro, hat 304 Seiten und ist bei Diogenes erschienen. Im Rausch der Tiefe oder Leon der Profi oder die purpurnen Flüsse. So heißen die Filme, in denen Jean Reno mitgespielt hat und die aus ihm eine Ikone des Actionkinos gemacht haben. Jetzt gibt es von Jean Reno etwas Neues. Der Schauspieler, der 1948 in Casablanca geboren worden ist, hat einen Thriller veröffentlicht. Peter Henning hat ihn für den Büchermarkt gelesen. Das Buch heißt Emma.
Zwei wie Emma und Tariq haben in dieser Welt natürlich keine Chance. Zu weit liegen ihre sozialen Verhältnisse auseinander. Sie verdient ihr Geld als Physiotherapeutin eines Zentrums für Meerestherapie im französischen Quiberon und lebt nur noch für ihre Arbeit, seit ihre Mutter bei einem Autounfall, den sie als Tochter verursacht hat, ums Leben kam. Er ist der wohlhabende Spross eines mächtigen Ministers im Oman und steht an der Spitze eines luxuriösen Wellness-Ressorts in dessen Hauptstadt Maskat. Und man muss schon eine Menge Fantasie aufbringen, um sich die beiden als die Protagonisten eines schlüssigen Spionage-Thrillers vorzustellen. Einer, der dazu offensichtlich in der Lage war, ist der französische Schauspieler Jean Reno, der seit Filmen wie Leon der Profi, Die purpurnen Flüsse oder Der Nebelmann zur Crème de la Crème des internationalen Action-Kinos zählt und so gesehen ein gewisses Vorwissen bezüglich der Machart des Genres mitbringt. Was mag sich der mittlerweile 77-Jährige gesagt haben, liegt also näher, als selbst einen Thriller zu verfassen, statt weiter bloß die müden Knochen in gewagten Action-Szenen hinzuhalten. Herausgekommen ist sein Romandebüt Emma, das sich leider über weite Strecken liest, als hätten der französische Krimischreiber Guillaume Musso und der Leiter des omanischen Tourismusbüros von Maskat gemeinsame Sache gemacht.
Blond, schwarze Augen, außergewöhnliche Erscheinung, hervorragende Reputation. Für nachrichtendienstliche Zusammenarbeit geeignet.
So beschrieben tritt uns Renaults Geschöpf Emma zu Beginn des Buches entgegen, auch wenn die junge Dame zu diesem Zeitpunkt von nachrichtendienstlicher Tätigkeit noch so weit entfernt ist wie die Provence von der arabischen Halbinsel, auf der das Buch größtenteils spielt. Doch zu behaupten, Renault, der das Schreiben als seine zweite große Leidenschaft bezeichnet, könne nicht erzählen, wäre gelogen. Denn der Prolog, mit dem er die Geschichte seiner Hals über Kopf in das größte Abenteuer ihres Lebens stolpernden Heldin eröffnet, ist stark. Auf wenigen Seiten setzt er darin jenes Ereignis ins Bild, das Emma nicht mehr loslässt, der von ihr verschuldete Tod ihrer Mutter.
Der Citroën schert aus, ein gleißender Sonnenstrahl blendet, der Fuß rutscht vom Bremspedal, ihre Mutter schreit auf, ein Aufprall. Der Schrei hört nicht auf, dann dreht sich alles und kippt. Der Himmel, die Straße, der Himmel, Grasbüschel, ein Lichtblitz, dann reglose Stille wie nach einem Donner. Eingezwängt in ihren Gurt schlägt Emma die Augen auf. Mühsam wendet sie sich zur Seite. Ihre Mutter hängt ebenfalls kopfüber im Gurt. Ihre Augen sind ebenfalls offen, aber sie blickt starr in den Himmel, während ihr Blutstropfen übers Gesicht rinnen.
So folgt man dem ausgelegten Erzählfaden zunächst interessiert. Entrollt wird Emmas Geschichte, die es auf Wunsch Tariqs in den Oman führt, wo sie junge Physiotherapeuten ausbilden soll. Denn man sagt ihr magische Hände nach. Doch umso weiter man sich als Leser in die beginnende Liebesgeschichte der beiden vortastet, desto größer wird die Enttäuschung. Denn Renault verbandelt seine beiden Hauptfiguren auf eine derart plumpe Art und Weise miteinander, dass man spätestens nach 80 Seiten das Gefühl hat, in einem Werk der britischen Kitschkönigin Jojo Moyes gelandet zu sein. Als vertraue er der Sogkraft seines Stoffes nicht, streut Renault immer wieder deftige Sexszenen ein, um den Leser bei der Stange zu halten. Bis endlich der französische Geheimdienst die Bühne betritt und Emma rekrutiert, um Tariq auszuspionieren. Denn angeblich arbeitet das Sultanat an einem nuklearen Geheimprojekt, das es unter allen Umständen zu stoppen gilt.
Operation Beryl, französische Botschaft Maskat, an den diensthabenden Einsatzleiter. Notiz 2386. Vertraulich. Richard, das Kabinett des PM wird ungeduldig. Eine Datenspezialistin des Anti-Atomwaffen-Programms konnte den Ankauf von sensiblem Material zurückverfolgen. Forcieren Sie den Zugriff auf die Zielperson, sobald es möglich ist. Wir müssen unbedingt bis Ende des Jahres mehr wissen.
Zwar bringt die Zielperson Emma ihren Führungsoffizier unter Einsatz ihres Lebens in Besitz der gewünschten Informationen und ihre Mission damit unbeschadet zu Ende. Ihren hartnäckigsten Verfolger aber, die mahnende Stimme ihrer toten Mutter, die wie ein Störsender immerzu durch das Buch funkt, wird sie nicht los. So spult Renaud seine Story ohne inhaltliche Überraschungen ab, von Spannung ganz zu schweigen. Denn seine stilistischen Mittel sind weder neu noch raffiniert und seine Geschichte für den betriebenen Aufwand viel zu klein. Und bricht sie doch einmal aus ihrem Korsett aus, so führt der ohnehin dünne rote Faden sie bereits an der nächsten Ecke ins Vorgezeichnete zurück. So wird er wohl doch wieder die alten Knochen hinhalten müssen, in Luc Bessons nächstem Dreh oder für Brian De Palma oder Mathieu Kassovitz. Denn echte Thriller-Fans lassen sich von ihm mit einer ähnlich lauen Geschichte wie der von Emma sicher nicht noch einmal hinterm Ofen hervorlocken.
Jean Renauds Buch Emma ist von Monika Buchgeister aus dem Französischen übersetzt worden. Lübbe Verlag, 320 Seiten, 24 Euro. Vorgestellt hat den Roman Peter Henning. Wie große Strichcodes, nur in bunt. So sehen die Farbcodes aus, die Lea Kubeneck für literarische Texte erstellt. Bekannte Werke der Weltliteratur hat die Künstlerin so in Farbkacheln verwandelt. Das kunstseidene Mädchen von Irmgard Keun ist unter den Büchern, die Lea Kubeneck visualisiert hat. Auch der Roman Holzfällen von Thomas Bernhard oder Erinnerung eines Mädchens von Annie Ernaux, der Literaturnobelpreisträgerin aus Frankreich. Colorits, so nennt Lea Kubeneck ihre Farbkacheln, die ab heute in der Galerie Kollaborativ in Berlin ausgestellt werden. Als sie bei mir im Studio war, da wollte ich als erstes wissen, wie ist die Idee für dieses Projekt entstanden? Ich weiß, dass für die Entwicklung dieser Konzeptarbeit ein Roman von Christian Kracht eine wichtige Rolle gespielt hat.
Ich habe für die Uni eine Seminararbeit geschrieben in Literaturwissenschaft und das war zu einem ganz anderen Thema. Aber während ich mich sehr intensiv mit dem Buch 1979 von Christian Kracht auseinandergesetzt habe, ist mir aufgefallen, dass es eine extrem hohe Farbdichte gibt. Also es werden auf den Seiten ganz unterschiedliche Farben genannt, sehr spezifische Farbnennungen. Und auch wenn es in meiner Arbeit um was ganz anderes ging, dachte ich, ich würde das eigentlich gerne mal rausschreiben, die Farben, und das eigentlich gerne mal visuell darstellen und sehen, wie das Buch sozusagen aus einer ganz anderen Perspektive aussehen würde. Und auch, ob man zum Beispiel die Geschichte, die erzählt wird, also das Storytelling der Geschichte, anhand der Farben nachvollziehen könnte.
Wollen Sie uns einen Einblick geben in das Verfahren, das Sie anwenden? Also das ist jetzt die große Schwierigkeit. Wir sind hier im Radio und sprechen über Bilder und Farben. Wie gehen Sie vor, wenn Sie so ein Kolorit erstellen?
Ich lese die Bücher immer analog. Also ich lese gar keine Texte auf dem E-Reader oder so. Und das hat unter anderem den Grund, dass ich eben auch die Farben einkreise und am Rand markiere, dass da eine Farbe im Text auftaucht. Und wenn ich das Buch zu Ende gelesen habe, dann schreibe ich die chronologisch aus dem Buch raus, alle Nennungen. Und sobald alle Farben rausgeschrieben sind, übertrage ich diese Farbliste sozusagen in mein grafisches Dokument. Am Anfang, als ich noch nicht die technischen Möglichkeiten hatte, habe ich das einmal versucht, auf Leinwand zu malen, also mit Acrylfarbe. Und das hat nicht meinen Maßstäben entsprochen. Das ist sehr verlaufen und ich wollte es grafischer und ein bisschen einheitlicher. Und deswegen ist es dann so, dass ich ein InDesign-Dokument, InDesign ist ein Grafikprogramm, erstellt habe. Das ist kachelförmig, mein Dokument. Und das ist genau 182 mm breit und 182 mm hoch. Und das unterteile ich jedes Mal, also für jedes Kolorit unterteile ich das durch die Anzahl der genannten Farben im Buch. Also wenn in einem Buch zum Beispiel 36 Farben vorkommen, dann wird 182 geteilt durch 36 und dann ergeben sich ein bisschen breitere Streifen. Dorian Gray oder Austerlitz von W.G. Sebald, die haben wahnsinnig viele Farbnennungen. Da wird das dann zum Beispiel 182 geteilt durch 375 Farbnennungen bei Austerlitz. Das heißt, schmalere Streifen, und dann ist ganz wichtig, oder das ist mir besonders wichtig, dass der untere Teil des Bildes, also da, wo nicht mehr die Farben sind, sondern da steht jedes Mal der Titel des Buchs und der Autor oder die Autorin, und das ist eben Teil des Kolorits. Das ist nicht die Bildunterschrift oder es ist nicht wie im Museum, dass sozusagen daneben dann der Titel steht, sondern das ist insgesamt die Farben und der oder die Autorin zusammen mit dem Titel sind das Kolorit. Die Referenz soll ganz klar sein, das ist das Buch, das hier abgebildet ist.
Und würden Sie sagen, dass Sie durch diesen zweiten Schritt, also durch die Visualisierung, dann noch etwas entdecken in diesem Buch, was Sie vorher so nicht gesehen haben? Oder geht es gar nicht so sehr um jetzt irgendwie einen Erkenntnisgewinn, weil Sie das Ganze eher spielerischer sehen?
Das ist bei den Büchern sehr unterschiedlich. Bei einigen mache ich mir natürlich große Hoffnung, dass, wenn ich ein Kolorit erstelle, dass ich da drin die Geschichte nachvollziehen kann, dass ich bestimmte Brüche, also Erzählbrüche, Phasen des Erzählens, wenn es sich verdunkelt oder aufhält, dass man das zum Beispiel nachvollziehen kann, dass man die Geschichte vielleicht aus einer anderen Perspektive sehen kann. Und manchmal lese ich auch mit Absicht Bücher, bei denen ich davon ausgehe, dass sie sehr konzeptionell geschrieben sind, also dass die Geschichte konzeptionell sich anhand einer Farbe abspielt. Zum Beispiel ist das so bei Schachnovelle von Stefan Zweig. Das Ähnliche gilt auch für Dostojewskis Der Spieler. In dem Buch geht es um Roulette. Natürlich ist das Kolorit zu dem Buch ist rot-schwarz. Und dann gibt es aber Bücher, bei denen ich ein bisschen überrascht bin, wie gut es gelingt. Und eins meiner Lieblingsbeispiele ist ein Buch, das 2023 bei Mare eine Wiederentdeckung war, also beim Verlag. Und zwar Gentleman über Bord von Herbert Clyde Lewis. Das ist ein wahnsinnig tolles Beispiel dafür. Vielleicht ist es das Beste, um sich das um sich das Konzept klar zu machen, sozusagen. Und zwar gibt es eine Stelle, in der sich andauernd Blau und Gelb abwechselt im Kolorit. Und zwar fällt der Protagonist über Bord, so wie das, wie der Titel des Buchs auch ist. Und anstatt, dass er um Hilfe ruft, überlegt er die ganze Zeit lang, wie peinlich es sein wird, wenn er gerettet wird. Und eigentlich er vom Eindruck so ein bisschen der Typ ist, der eigentlich eher weiße Unterwäsche trägt. Aber in Wirklichkeit trägt er eine blau-gelb gestreifte Boxershorts. Und in diesem Buch oder in diesem Kolorit fällt es besonders auf, dass das einen wahnsinnig großen Teil einnimmt. Wie lange er sich Gedanken darüber macht, ob es vielleicht super peinlich ist, wenn er gerettet wird. Und das ist total bezeichnend für diesen ganzen Text, der vielleicht nur so 120 Seiten hat. Es ist tragisch und es ist lustig. Und das ist was man ganz toll sieht durch das Kolorit, wie unnötig diese Gedanken sind.
Jetzt ist für Sonntag eine Lesung geplant mit dem Schriftsteller Heinz Helle. Was haben Sie da vor?
Genau, das ist natürlich ein Highlight nochmal ganz zum Schluss der Ausstellung, die heute um 17 Uhr eröffnet. Und Heinz Helle wird aus seinem Text oder aus seinem Roman Die Überwindung der Schwerkraft lesen. Das Buch ist ja schon ein paar Jahre alt, aber ich habe es mir explizit gewünscht. Natürlich gibt es auch ein Kolorit dazu. Und das wird dann später auch nochmal Thema werden nach seiner Lesung. Er liest erstmal frei ausgewählte Textstücke. Und dann werden wir ein bisschen darüber sprechen, wie sein Verhältnis zu Farbnennungen im Text ist, ob es eine Symbolik gibt, ob er ein Verhältnis dazu hat, auch in anderen Büchern, was seine Referenzen sind. Ja, da freue ich mich sehr drauf. Das ist ganz toll, dass es geklappt hat.
Die Kolorits von Lea Kubenick sind von heute bis Sonntag in der Berliner Galerie kollaborativ zu sehen. Heute um 17 Uhr findet die Vernissage statt. Und am Sonntag um 17 Uhr ist Heinz Helle in der Galerie und liest aus seinem Buch Die Überwindung der Schwerkraft. Das war der Büchermarkt in Forschung aktuell. Geht es gleich um die Vogelgrippe bei Milchkühen in den USA. Am Mikrofon war Nora Karches.